Mir oder uns ja schon mal ein bisschen was vorweggenommen, aber das ist gar nicht schlimm. Ich möchte einmal zu Anfang der Predigt mit uns beten. Ihr könnt einfach sitzen bleiben. Hey Jesus, ich möchte dir danken von ganzem Herzen, dass du das möglich machst, dass wir Konflikte bewältigen. Ich danke dir, Jesus, dass du zu uns heute sprechen willst, durch dein Wort, durch deinen Geist. Und ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen jetzt öffnest, dass du uns weit die Herzen öffnest und dass du uns, die wir reden, gleich unsere stotternden Worte einfach benutzt, dass du uns gebrauchst, dass du uns Ruhe gibst, Jesus. Wir sind nichts ohne dich. Wir brauchen dich. Bitte sprich. Amen. Okay, genau. Überschrift steht schon da. Ich glaube, das war heute nicht zu übersehen. Ich fand das richtig cool, also sowohl die Lieder als auch alles andere haben das gut unterstrichen. Umgang mit Konflikten, darum geht es heute. Ich habe das Privileg, einem kleinen Mann momentan bei der Entwicklung zu helfen. Das ist mein Sohn, Pete. Der lernt jetzt gerade krabbeln. Habt ihr vielleicht auch gesehen, der wuselt jetzt hier schon so langsam rum. Zwar noch ein bisschen unbeholfen, aber es klappt mehr und mehr. Und für ihn ergeben sich dadurch einfach unendlich viele Möglichkeiten. Also der kann jetzt endlich, vorher musste er rumgetragen werden, jetzt kann er endlich dahin gehen, was er interessant findet. Er kann Sachen packen, er kann das, was er interessant findet, auch mal in der Hand nehmen. Und für ihn ist es einfach, ich glaube, gerade das Paradies. Für uns auf der anderen Seite, für Connor und mich, für meine Frau und mich, ist es auf der anderen Seite so, dass wir jetzt umso mehr aufpassen müssen, was der denn jetzt anfasst, was der in die Hand nimmt, wo er dran zieht, was er anleckt, an welche Dinge an der Wand er rumpult, an Steckdosen und so weiter. Da müssen wir jetzt voll Acht drauf geben. Und das bedeutet auch, dass wir jetzt anfangen müssen, mehr und mehr wirklich Grenzen zu setzen und zu sagen, so, bis hier und nicht weiter, auch wenn er das manchmal nicht versteht. Und das ist jetzt vielleicht so eine kleine Sache, aber je nachdem, aus welcher Perspektive man das sieht, hat allein sowas Kleines schon richtig krasses Konfliktpotenzial. Heute wollen wir uns ja über Konflikte Gedanken machen und wie man damit umgeht. Und zum Anfang kann man ja einfach schon sagen, da wo schon zwei Leute, die sich vielleicht sogar richtig gut kennen, wo die zusammenkommen, allein das schon hat. Es braucht nur eine kurze Zeit eigentlich und dann wird schon direkt ein Moment kommen, wo man sich uneinig ist, wo es zu Reibereien kommt. Wo zwei oder drei Menschen versammelt sind, dauert es nicht lange und es gibt Konflikte. Die Frage ist also nicht, ob es Konflikte gibt, sondern wie wir mit diesen Konflikten umgehen. Ich habe für mich jetzt einfach mal festgehalten, ein Konflikt ist eine Sache, wo ganz objektiv einfach zwei Leute zusammenkommen und es sind erstmal unterschiedliche Sichtweisen oder Überzeugungen, die aufeinandertreffen. Und wo Einigung gefunden werden muss. Grundsätzlich ist das dann so, dass so ein Konflikt, so eine Auseinandersetzung eher was Unangenehmes ist. Ne? Man muss sich jetzt einigen, man muss sich irgendwo in der Mitte treffen, womöglich. Streit, Unwohlsein in einer Gruppe, man zieht sich zurück vielleicht, man redet weniger. Das geht oft mit solchen Konflikten einher. Und diese Konflikte, das Konfliktpotenzial besteht an unterschiedlichen Stellen. Das eine kann die Erfahrung sein, die du vielleicht schon gemacht hast, mit der du in eine Situation reingehst. Das andere kann Zeit oder Ort sein. Es kann sein, dass zum Beispiel Pete jetzt an einer Sache zieht und es ist gar kein Problem, weil wir auf dem Spielplatz sind. Wenn er irgendwo im Wohnzimmertisch an irgendeiner Vase zieht oder sowas, dann ist es wieder was ganz anderes. Manchmal spielen auch unterschiedliche Ideale von einer Sache eine Rolle. Also jetzt einfach mal bei uns zum Beispiel, wie aufgeräumt muss das Wohnzimmer sein? Wie viel aufgeräumt ist genug aufgeräumt? Das kann schon großes Konfliktpotenzial haben. Meine momentane Gefühlslage, mit der ich in eine Situation reingehe, spielt auch eine Rolle. Vielleicht bin ich gerade total aufgewühlt schon, kann nur eine kleine Sache kommen, die normalerweise voll okay wäre und auf einmal ist da voll der große Konflikt. Oder auch unterschiedliche Interessen. Vielleicht habe ich einfach Vielleicht finde ich einfach eine bestimmte Sache gut und eine andere Person findet es nicht gut. Konflikte können also echt überall entstehen. Kriege, Unterdrückung, Mobbing, unterschiedliche Arten von Gewalt, aber auch Streit und Neid und so weiter. Das sind alles unterschiedliche Konsequenzen aus einem Konflikt. Aber manchmal braucht es ja nicht mal eine zweite Person. Also für manche von uns ist es vielleicht so, die gucken morgens in den Spiegel und fragen sich, was soll ich heute anziehen? Und dann hat man eigentlich schon, dann sieht man sich und ist vielleicht total unzufrieden mit sich selbst. Andere sind vielleicht enttäuscht von sich selbst, weil sie diese eine Sache als Ideal auch in sich selbst sehen oder als Ideal so sehen und sie schaffen es aber, sie ertappen sich immer wieder da drin, diese eine Sache, die sie eigentlich selber gar nicht gut finden, zu machen. Oder ja, einfach das Fehlen von Gaben. Ich wäre gerne diese eine Person, aber ich habe einfach nicht die Fähigkeit dazu, das zu tun.
Genau.
Ungeduld, Stolz, diese ganzen Sachen, Charaktereigenschaften, diese Lieblingssünde, die du hast und die du einfach nicht loswirst, aber die du loswerden willst, aber es doch nicht schaffst. Und das ist jetzt nur eine einzige Person. Wie ist das, wenn wir jetzt hier heute zusammenkommen, wenn wir Gemeinde sein wollen und dann diese einzelnen unterschiedlichen Charaktere zusammenkommen und wir dann gemeinsame Gemeinde leben wollen? Wie viel größer ist dieses Konfliktpotenzial? Wir kommen aus unterschiedlichen Nationen, das hatten wir letztens, da hat ja Robert diese coole Sache gemacht, wo wir die Hände heben konnten. Das war voll interessant, aus was für unterschiedlichen Hintergründen wir kommen. Was für Vorstellungen bringen wir in die Gemeinde? Was für eine Prägung, wo kommen wir her? Was sind unsere Vorlieben und Interessen? Was sind unsere biblischen Ansichten und vielleicht auch so Frömmigkeitsstile, die wir als richtig sehen, die wir leben wollen? All diese Dinge spielen eine Rolle. Konflikte müssen aber eigentlich gar nicht immer was Negatives sein. Also es hört sich jetzt so an, als wenn das jetzt eine total schlimme Sache wäre. Aber Konflikte haben ja auch viele, viele gute Ergebnisse oft. Und zum Beispiel, wenn man gelöste Konflikte sich anschaut. Also ich kann mich in meinem Leben an gute Dinge erinnern, weil ich glaube, ich kann mich schon als so einen professionellen Hitzkopf bezeichnen. Ich weiß, wie das ist, dann auch Versöhnung zu erfahren. Also das erste Lied handelte ja davon. Wie schön ist das, wenn man sich versöhnt? Es war schon oft so, dass dann ein Feind da war vorher und man spricht dann mit dem, man löst diesen Konflikt und auf einmal ist das ein richtig guter Freund. Dann freut man sich richtig, diese Person zu sehen. Wie cool ist das, wenn das passiert? Manchmal haben sie auch eine berechtigte Ursache. Es ist ja nicht immer so, dass da einfach nur unterschiedliche Interessenkonflikte sind. Manchmal ist es so, dass eine Person echt Unrecht tut. Ne? Das kennen wir alle. Konflikte offenbaren also Risse in Beziehungen vielleicht oder auch in Systemen, in Strukturen. Sei es zum Beispiel in der Gemeinde, sei es in der Familie. Da laufen Dinge nicht richtig. Und diese Konflikte sind eigentlich nur eine Frucht aus dieser Sache, die vorher schon da war. Und sie offenbaren auch manchmal einfach Charakterstechen bei uns. Und in der Gemeinde brauchen wir, würde ich sagen, schon fast gesunde Konflikte. In Bezug auf ungerechtes Verhalten, hier können wir einander, wir sind ja immer in Bezug zueinander und wir müssen aufeinander schauen. Und da, wo ein Konflikt entsteht, wo ungerechtes Verhalten ist, da ist es ja so, ein Leib, viele Glieder. Und wenn ein Glied leidet, leiden alle mit. So, und wenn ein Glied leidet, dann muss man schauen, wo kommt das her. Da muss man aufeinander Acht geben. Und da müssen diese Konflikte auch gelöst werden. Sie haben also eine reinigende Wirkung, würde ich sagen. Ich habe eben von diesen Rissen in Beziehungen gesprochen oder in Systemen. Da, wo unterschiedliche Meinungen zum Beispiel zur Bibellehre entstehen, da muss man dann gucken, okay, das kann man nicht einfach stehen lassen. Da muss man dann sich zusammensetzen, da muss dieser Konflikt gelöst werden. Da muss man zusammen in die Bibel schauen. Und schauen, okay, was sagt Gottes Wort wirklich? Und dann ist manchmal auch ein Ringen notwendig. Und manchmal kann man sich dann auch einfach helfen, die richtige Sichtweise zu bekommen. Weil es kann ja sein, da ist jetzt der Konflikt und ich denke jetzt, ich bin richtig, aber vielleicht habe ich total, total die falsche Sichtweise auf eine Sache. Konflikte werden erst dann ein Problem, das hat Joshua gesagt, Joshua Wilson, ein weiser Mann. Konflikte werden erst dann zum Problem, wenn sie eskalieren. Das kann man erstmal so festhalten. Ich möchte jetzt schon auf den ersten Konflikt eingehen, den wir heute betrachten wollen. Denn es ist so, ich glaube, alles, was wir tun und sagen, offenbart etwas, über unsere Beziehung zu Gott. Was denken wir über Gott? Was wissen wir über ihn? Was glauben wir wirklich, wer er ist? Wir wollen diesen ersten Konflikt, ich nenne ihn den Konflikt Null, weil bei ihm alles anfängt, zwischen Mensch und Gott einmal anschauen. Daran, wie wir mit unserem Nächsten umgehen, habe ich eben ja auch schon gesagt, zeigt sich unsere Beziehung zu Gott. Unser Herr Jesus sagt dazu, der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz Böses hervor. Das steht in Matthäus 12, Vers 35. Heißt also, wenn eine Person eine gute Beziehung zu Gott hat, eine bereinigte Beziehung zu Gott, dann wird sich das auch zeigen. Daran kann man das sehen. Das wird Früchte tragen. Andersrum offenbart es aber auch die fehlende Beziehung vielleicht zu Gott, die fehlende Reinigung und dass diese Person vielleicht eher auf den eigenen Willen baut, anstatt von Gott geformt zu werden, anstatt von ihm beherrscht zu werden. Die Bibel nennt das an einer Stelle Säen und Ernten. Da, wo auf das eigene, auf das Ich, auf das Selbst, auf die eigene Natur gesät wird, dann steht meist Streit und Hass. Und das, was man ernten kann und das, was man ernten wird, so, ist dann dasselbe. In Galater 6, Vers 8 steht, denn wer auf sein Fleisch, heißt auf seinen Mensch, auf die menschliche Natur sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist, also vom Geist Gottes, ewiges Leben ernten. Das alles weist schon hin auf diesen Urkonflikt. Und dafür muss man gar nicht so weit schauen in unserer Bibel. Da muss man nämlich einfach nur die ersten Seiten aufschlagen. Und da wird das Schritt für Schritt beschrieben. Und wie sich das dann im Laufe der Bibel im Alten Testament dann auch entfaltet, in allen Formen und Farben dieses Konflikts. Und ich glaube wirklich, dass alle unsere Konflikte, alles, was wir so haben, das gründet sich wirklich auf diesem Konflikt Null. Es fängt alles im Garten Eden an. Viele von uns kennen diese Geschichte. Da ist Gott und er versetzt die Menschen in diesen Garten, diesen wunderschönen Garten, in das Paradies. Und er gibt einen Schutzraum, er gibt seine eigene Gegenwart. Die Menschen können in Gottes Gegenwart sein, sie können mit ihm reden, sie haben Gemeinschaft mit ihm. Da ist kein Fehler, da ist alles perfekt. Und Gott ist so groß, dass er sein Wesen, seine Liebe und seine Vollkommenheit mit uns teilen möchte. Und das tut er in den ersten Seiten der Bibel. Er gibt natürlich auch diese eine Regel, von der wir alle wissen, dass der Mensch nicht von diesem einen Baum reden, von diesem einen Baum essen darf, von der Frucht dieses Baumes, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und da wird gar nicht viel erklärt, aber es wird gesagt, wenn ihr es tut, dann werdet ihr sterben. Und was passiert dann direkt danach eigentlich? Der Mensch fängt an zu zweifeln. Da ist seine Geschichte mit der Schlange, mit dem Teufel, das wissen wir. Und der sieht erst Zweifel und Lügen und dann spricht er wirklich Lügen aus. Und der Teufel schafft es, dass der Mensch ihm glaubt. Und der Mensch entscheidet sich dann freiwillig, eher ihm zu glauben, als Gott zu glauben. Ein paar Seiten weiter in Richter lesen wir dann in Kapitel 17, Vers 6, jeder tat, was in seinen Augen recht war. Die Folge dieses Konflikts ist Trennung. Wir nennen das Sünde. Davon hat Elias ja schon einiges vorgelesen heute. Und das alles kommt aus dieser Stelle in der Bibel, wo ein Riss entsteht, ein Riss zwischen Mensch und Gott. Das Schlimme dabei ist, der Mensch kann das nicht von alleine wieder gut machen. Der ist jetzt getrennt von Gott. Und ich glaube, wir sind uns dieser Konsequenzen überhaupt nicht bewusst, weil wir das ja Tag für Tag auch irgendwie leben. Aber so soll es eigentlich nicht sein. Er kann es nicht rückgängig machen, der Mensch. Der Grund ist das tote Herz. Gott hat gesagt, wenn du davon essen wirst, dann wirst du sterben. Und er ist körperlich vielleicht nicht direkt gestorben, aber es ist etwas in ihm gestorben. Das tote Herz, tote Gedanken. Alles, was in dem natürlichen Menschen entsteht, hat zur Konsequenz, dass Dinge entstehen, die nicht halten, die nicht vollkommen sind. Der Mensch sehnt sich danach, Erfüllung zu bekommen und sucht sie doch in toten Dingen. Die Bibel nennt das dann Götzen, das haben wir jetzt vielleicht nicht. Es sind vielleicht aber auch einfach endliche Dinge, so kann man es auch sagen. Wie Reichtum, Schönheit, Macht, selbstgeschaffenes Glück. Und wir alle wissen, dass diese Dinge nicht halten. Die gehen alle kaputt. Er versucht Erfüllung, die er eigentlich bei Gott haben sollte, sonst wo zu finden. Und wie löst Gott diesen Konflikt? Gott erbarmt sich über seine Schöpfung. Gott tritt in diesen Riss. Als erstes gibt er seinem Volk die Möglichkeit, ihm zu begegnen in der Stiftshütte. Er gibt Gebote und im Halten dieser Gebote schafft man es, theoretisch Gemeinschaft mit Gott zu haben. Durch Glauben und Vertrauen können wir Gott nahen. Und Opferrituale schaffen Versöhnung für den Moment. Aber wir wissen, dass Blut von Tieren den Menschen auch nur kurzzeitig reinmacht. Und die Gebote halten schafft doch sowieso kein Mensch. Ich wollte gerade ein anderes Wort benutzen. Nur ein perfekter Mensch schafft das. Der nie gesündigt hat, der ein reines Leben hat, der perfekt ist. Wie soll man das schaffen? In Römer 5, Vers 8 bis 10 steht, kann man wunderbar lesen, Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für uns gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Das ist, ich glaube, viel zu kräftig, viel zu mächtig, als dass wir diese Sätze hier ganz verstehen könnten. Gott selbst wird Mensch und gibt sich selbst als Opfer hin. Ich finde, ich habe da jetzt mal zwei Sachen markiert, ne? Als wir noch Sünder waren und wir waren Feinde. Ich glaube, so sehen wir das oft gar nicht, ne? Wir würden jetzt nicht sagen, dass wir unbedingt Feinde von Gott sind, so. Also, ja, manchmal halte ich mich halt nicht so an das, was er sagt, aber und das, was er gut findet. Aber das sagt die Bibel. Die Bibel sagt, wir sind Feinde gewesen. Wir waren wirklich komplett gegen ihn. Feindlich eingestellt. Wir hassen Gott ohne seinen Geist. Wir schaffen es nicht. Wir hassen Gott. Wir hassen, was er tut, was er macht und was er gut findet. Und darum dreht sich der Konflikt. Wir sind die ganze Zeit gegen Gott, mit allem, was wir taten. Und jetzt stell dir mal vor, vielleicht haben jetzt einige von euch eine Person im Kopf, mit denen haben sie gerade einen Konflikt. Das ist eine Auseinandersetzung und du magst die Person nicht wirklich. Wie würdest du dieser Person gegenüber auftreten? Jetzt in diesem Moment wird sie vor dir stehen. Was würdest du über sie denken? Wie denkst du gerade über sie? Würdest du sie heute Nachmittag zum Kaffee einladen und ihr einen Kuchen backen? Würdest du ihr fragen, wie es ihr geht? Das sind alles jetzt richtig kleine Dinge, aber ich glaube, einige von uns haben gerade einen Menschen im Kopf. Da fällt es denen richtig schwer, wenigstens das zu machen. Die würden dieser Person garantiert keinen Kuchen backen gerade. Und was macht Gott? Er backt keinen Kuchen. Er gibt sein Leben hin. Er gibt sich selbst auf. Und er wäscht uns sauber durch seinen Sohn. Wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Durch Jesus Christus, durch sein Blut. Und wenn wir sagen, dass wir das glauben und wenn wir sagen, dass wir Gottes Kinder sind, dann gibt er uns einen Auftrag. Dann sagt er nämlich zu uns, dass wir so wie er war, so wie er gehandelt hat, dass wir auch so sein sollen. Und er gibt uns ja auch die Kraft dazu. Ich lese nochmal die Verse aus Kolosser 3. Da steht, so zieht nun als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Man ertragt einander, vergebt einander. Wenn einer gegen den anderen zu klagen hat, gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Wie geht das? Darüber wollen wir jetzt noch uns ein paar Gedanken mehr machen. Christian, du kannst schon mal nach vorne kommen. Wie sieht das aus, wenn ich nicht auf einen grünen Zweig komme mit einer anderen Person? Was passiert, wenn wirklich, also wenn nicht nur ein grüner Zweig fehlt, sondern wenn da wirklich Ungerechtigkeit passiert und eine andere Person tut mir Unrecht? Und wie sieht das aus, wenn da wirklich Ungerechtigkeit passiert und ich merke auf einmal, ich war das. Ich bin die Person, die ungerecht ist. Wie gehen wir damit um? Weih uns ein.
Jo. Wie das Lukas schon gesagt hat, gibt es ja bei... Ach, warte. Es gibt ja alle möglichen Arten von Konflikten. Und Entschuldigung. Oft geschieht das, gibt es Meinungsunterschiede und wie du auch schon sagtest, es muss nicht immer mit Sünde involviert sein, es muss nicht immer eskalieren. Aber was wir daraus machen, macht dann einen Unterschied. Also jetzt zum Beispiel, ich wollte jetzt einfach ein Beispiel von mir nehmen, wo es mir eingefallen ist, wo es quasi einen Konflikt gab mit Sünde. Also wie es Samstag so immer ist, man war am Freitag in der Jugend, man will gerne ausschlafen, aber dann hat deine Mutter andere Pläne, die will, dass du früh aufstehst und weck dich und du sollst was im Haushalt machen, obwohl ich gerne ausschlafen möchte. Und freut mich das? Natürlich nicht. Aber jetzt stehe ich in einem Konflikt. Werde ich jetzt mich darüber ärgern und jetzt am Ende auch gar nicht gehorsam sein und gar nicht aufstehen? Oder tue ich das, was ich sage und, sag ich mal, lebe ich Liebe praktisch aus und bin ihr gehorsam? Und genauso auch solche Konflikte, die man haben kann, gibt es auch. Also jeder Mensch, denke ich mal, keiner kann sich daraus nehmen, hat einfach Menschen oder wir sind einfach so, wir sind sündig, es führt immer zu Konflikten. Und zu dem Thema, oder dazu habe ich jetzt noch eine Bibelstelle, das steht im Johannes 13, Vers 34 bis 35, werden die allermeisten, denke ich mal, kennen. Jesus spricht zu seinen Jüngern und dann sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr einander lieben. Daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jesus spricht von einem neuen Gebot. Also, du meintest gerade, Lukas, Die Israeliten früher, die hatten das Alte Testament, die hatten das mosaische Gesetz. Aber hier steht nicht, dass es jetzt ein zusätzliches Gebot ist. Hier steht nicht, dass es ein zusätzliches Gebot ist zu den 613, was auch immer, wie vielen Geboten es war, sondern es steht ein neues Gebot. Also total sozusagen resettet und neu ausgerichtet. Das Gebot der Nächstenliebe, das gab es im Alten Testament schon. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, hieß es damals. Aber jetzt legt Jesus noch einen drauf. Also jetzt heißt es, du sollst deinen Nächsten lieben, wie ich euch geliebt habe. Und diese Liebe sieht ganz anders aus. Jesus, hast du ja schon gesagt, hat sich für uns hingegeben, sein Leben hingegeben. Und wir haben einfach jetzt Jesus einmal als Vorbild für seine aufopfernde Liebe. Aber natürlich sind wir immer noch schlechte Menschen. Wir sind nicht Jesus. Wir haben Sünde in unserem Leben. Aber dafür haben wir auch den Heiligen Geist bekommen, der uns Kraft schenken kann. Und das, also ich muss sagen, man denkt nicht oft so drüber nach. Und irgendwie, also ich auf jeden Fall. Und gefühlt manchmal geht so gedanklich der Heilige Geist einfach in Vergessenheit. Aber wie dankbar können wir einfach sein, dass wir den Heiligen Geist haben? Also dieses Privileg, dass Gottes Geist in uns ist, das hatten nur ganz wenige Leute, das hatten nur die krassesten Leute aus dem Alten Testament. Und auch nicht für immer, sondern für begrenzte Zeiten. Und wir haben das jetzt einfach geschenkt bekommen. Und was sagt er noch hier im Vers 35? Wir sollen uns gegenseitig so lieben, wie er uns geliebt hat. Und das führt dazu, dass die Menschen uns erkennen, dass wir zu ihm gehören. Wir werden nicht, oder hier Jesus redet nicht davon, dass wir irgendwie erkannt werden daran, dass wir zu Jesus gehören, dass wir aufgrund dessen, dass wir irgendwie uns fromm kleiden oder wir sind einfach cool oder wir haben krasse Veranstaltungen, sondern er sagt, wir kennen uns oder jeder wird erkennen, dass ihr mein Jünger seid, weil ihr Liebe untereinander habt. Dann ist jetzt die Frage, okay, wir wissen, wir sollen unseren Nächsten lieben. Aber was ist das überhaupt? Oder wie machen wir das? Und da gibt es noch eine Stelle im 1. Korinther 13, Vers 1 bis 7. Also, Paulus redet hier zu den Korinthern: Wenn ich mit einer Menschen und einem Engel und mit Engelzungen redete und ich hätte keine Liebe, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Wenn ich weissagen könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis hätte, allen Glauben, sodass ich Berge versetzte und keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe ab den Arm gebe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte keine Liebe, so wäre es mir nichts zu nütze. Die Liebe ist langmütig, sie ist freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Ist jetzt ein bisschen andere Übersetzung, aber ist ja okay. Also Jesus sagt, egal welche Gaben oder auch Geistesgaben oder wie starken Glauben wir haben, er sagt sogar, wenn wir Berge versetzen könnten mit unserem Glauben, und ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der Glauben hat, dass er einen Berge versetzen kann, aber wenn die Person oder wir keine Liebe haben, dann ist das nichts. Dann, hier sagt er, dann ist das nichts, wir sind niemand. Und wir könnten auch zu Gottes Ehre Lieder singen oder ich kann hier reden, was von der Bibel erzählen, aber wie gesagt, wenn ich meine Nächsten, meine Mitgeschwister und wenn ich die nicht liebe, dann ist das alles nichts. Dann sagt hier, wir sind ein tönendes Erz, was auch immer das, was er damit meinte. Was hier auch deutlich wird, gerade im zweiten Teil, also was da auf der Tafel steht, Liebe ist nicht irgendeine abstrakte Sache, sondern ist es praktisches Handeln. Liebe, das ist eine Entscheidung. Liebe ist auch kein Gefühl, sondern eine Lebenseinstellung. Und dann habe ich eine Frage an dich und natürlich gilt die auch an mich. Befindest du, jeder Einzelne, sich gerade in einem Konflikt mit irgendeiner Person, sei es ein großer oder ein kleiner, aber irgendein Konflikt, der noch nicht gelöst wurde? Wenn ja, dann würde ich dich herausfordern, dass du hier 1. Korinther 13, 4 bis 7 liest und da steht ja genau, was Liebe ist. Also genau wie Jesus sich das gedacht hat und wie sich das ausdrückt, dann sich einfach das in Ruhe nochmal durchlesen und sich einfach selber gucken und fragen, wie verhalte ich mich in diesem Konflikt? Egal ob, auch wenn der andere schuld ist, auch wenn der Blödmann ist und wie auch immer, trotzdem lebt Jesus uns das Vorbild vor, auch er war der Perfekte, wir waren die Bösen und trotzdem ist er für uns gestorben, trotzdem liebt er uns. Auch wenn wir ungerecht behandelt werden, dann gilt das immer noch. Das ist, also Und wenn du auch wenn du keinen Konflikt hast, ist das noch besser. Und, aber trotzdem gilt das auch für dich und auch für mich. Weil Jesus möchte, dass wir uns gegenseitig so lieben, wie er uns liebt. Und kein Mensch, ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der, in den ich irgendwie so begegnet bin, der irgendwie annähernd daran kommt. Keiner ist so gut wie Jesus. Das ist quasi eine Baustelle, die werden wir haben, bis wir tot sind, bis wir bei Jesus sind. Das heißt dann auch, dass wir konstant uns, dass es einfach für jeden zutrifft und jeder auch sich jeden Tag aufs Neue oder jeden Moment oder bei jedem Konflikt aufs Neue sagen muss oder sich dafür entscheiden muss, will ich meinen Nächsten lieben oder will ich ihn nicht lieben? Weil das ist mir jetzt auch, ich meine, ich persönlich habe jetzt nicht irgendwelche riesen Konflikte mit Leuten, aber ich persönlich habe das auch gemerkt in der Vorbereitung von diesem Thema, dann denkt man so ein bisschen konkreter drüber nach, so mit Konflikten und Streit und so. Und dann ist mir oft aufgefallen, so, nennst man eine Situation mit Leuten und irgendjemand regt dich einfach auf oder irgendwas stört dich und du wirst einfach provoziert, ob es jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, sei dahingestellt, dann denkt man so, will ich mich jetzt aufregen? Und dann denkst du immer, ich muss nächstes Mal bald ein Thema halten über Konflikte, jetzt kann ich. Aber das hat mir wirklich geholfen. Und dass man einfach, dass man das Bewusstsein kriegt dafür, ich habe die Entscheidung, ich muss nicht quasi Böses, also ich muss nicht schlecht reagieren oder so, sondern ich kann durch, mit Jesu Hilfe und mit dem Heiligen Geist in Liebe reagieren. Es ist nicht leicht, seinen Nächsten zu lieben, auch gerade wenn die Person die Liebe nicht erwidert oder unfreundlich ist. Aber wenn wir, also jeder Einzelne von uns und ich, uns zum Ziel setzen, dieses Liebesgebot zu erfüllen, dann denke ich, und auch gerade wenn wir gucken, neue Leute in unserer Gemeinde oder bald das Baseballcamp, gerade dann, denke ich, können wir einen riesen Unterschied machen, wenn wir einfach andere Menschen sehen, dass wir zu Jesus gehören, weil wir uns einfach gegenseitig lieben, so wie die Welt das nicht kennt. Und gerade jetzt, denke ich, wo die das gesagt hat mit dem Baseballcamp, ist mir das hier eingefallen. Also das ist ja eine perfekte Möglichkeit. Da kommen viele neue Kinder und da können wir einfach zeigen, was es heißt, zu Jesus zu gehören. Und zum Teilabschluss eines Teilthemas sagen wir mal, wir ziehen über alles die Liebe an, darum lassen wir uns nicht durch Stolz und Streitereien von unserem Ziel abbringen, Jesus ähnlicher zu werden.
So, dann mache ich es mir hier mal gemütlich. So. Genau. Also Christian hat jetzt so ein bisschen schon über die alltäglichen, quasi normalen Konflikte geredet, die alltäglichen Streitereien. Und leider ist das aber bei uns Menschen so, dass das nicht die einzigen Konflikte sind, die bei uns zutage kommen. Es gibt halt auch noch sündige Konflikte, wie man so sagen kann, also Konflikte, wo sich die ganze Sache halt so ein bisschen mehr zuspitzt und man dann halt quasi auch in Sünde fällt. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Geschichte von Kain und Abel, wo Kain dann halt wegen etwas, was ihm einfach, ja, wo er sich ungerecht behandelt gefühlt hat, dadurch, dass die Opfergaben seines Bruders angenommen wurden und seine nicht, wo er dann halt zu drastischen Mitteln gegriffen hat, weil er sich halt im Unrecht gesehen hat und dann sogar seinen Bruder getötet hat. Genau, und diese sündigen zwischenmenschlichen Konflikte, die haben wir jetzt für dieses Thema erstmal in zwei unterschiedliche Gruppen eingeteilt. Erstmal die Konflikte, wo ich jemandem Unrecht tue und dann halt die Konflikte, wo jemand anderes mir Unrecht tut.
Genau, und ich rede jetzt erstmal über die Konflikte, wo ich jemandem Unrecht tue. Und ich finde, an der Geschichte von Kain und Abel sieht man in diesen Konflikten auch, also ja, kann man quasi als Paradebeispiel nehmen für solche Konflikte. Denn ich finde, an Kain sieht man ziemlich gut, was bei solchen Konflikten das Hauptproblem bei uns Menschen ist. Nämlich, dass wir selber den anderen eigentlich Unrecht tun, aber gar nicht merken, dass wir den Unrecht tun. Also bis zum Ende war Kain ja davon überzeugt, dass das ja rechtens ist, was er da tut. Und als Gott ihn darauf anspricht, dann ist er mir halt auch eingeschnappt und so, was kommst du mir jetzt so komisch, was geht es mich an, wo mein Bruder ist? Und irgendwann merkt er dann halt erst, was für eine krasse Sünde er eigentlich getan hat, dadurch, dass er seinen Bruder getötet hat. Und ich finde, ganz oft ist es bei uns halt auch so, dass wir zwar nicht in so einem starken Maße, aber auch in ähnlicher Weise anderen Leuten uns so gegenüber verhalten, dass wir in Konflikten einfach nicht einsehen wollen, dass wir vielleicht der Böse in diesem Szenario halt sind, dass wir derjenige sind, der diesen Konflikt vielleicht ausgelöst hat und derjenige, an dem dieser Konflikt halt sich noch die ganze Zeit festhält. Und ich meine, aus rein menschlicher Sicht macht das natürlich Sinn, weil wenn ich mir eingestehe, dass der Konflikt von mir ausgeht, dann bin ich ja auch derjenige, der den irgendwie beenden muss. Das ist dann ja meine Verantwortung und muss ich zu den Leuten hingehen, muss ich mich entschuldigen und dann kann es sein, dass die Leute dann trotzdem noch sauer sind und es ist ja alles immer so viel Stress und das ist, ja, denkt man sich vielleicht manchmal, ist es das Einfache, wenn ich ja bei der Einstellung bleibe, ich ziehe mein Ding durch und ich habe recht. Genau. Und um wirklich zu erkennen, dass man halt im Unrecht ist, um diese Konflikte quasi zu vermeiden, ist es halt von großer Bedeutung, dass man halt selbstreflektiert ja, denkt und beginnt halt zu erkennen, dass man nicht unbedingt immer der Gute ist und nicht immer der ist, der Recht hat. Und ich finde, eine Bibelstelle, die da gut so passt, ist in Philipper 2, die Verse 4 bis 7, also der Verständnis wegen lese ich auch noch genau von Vers 1 bis 8. Da wird nämlich gesagt, wenn es nun bei euch irgendeine Ermutigung in Christus gibt, irgendeinen Trost der Liebe, irgendeine Gemeinschaft des Geistes, irgendeine herzliche Liebe und Barmherzigkeit, dann erfüllt meine Freunde, dass ihr gleichgesinnt seid, dieselbe Liebe habt und einmütig auf ein Ziel bedacht seid. Tut nichts aus Streitsucht oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achtet einer den anderen höher als sich selbst. Und jeder sehe nicht auf den eigenen Vorteil, sondern auf das, was dem anderen dient. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war, der, als er in göttlicher Gestalt war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte und Knechtgestalt annahm, den Menschen gleich und den Äußeren nach ein Mensch erkannt wurde. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Genau, also in dieser Bibelstelle, also ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die lest, aber ich finde, es hat mir schon so ein bisschen vor den Kopf geschlagen, wie ich als Mensch manchmal so ticke. Denn hier wird ja gesagt, Jesus ist ja Gottes Sohn. Und wenn man so darüber nachdenkt, wenn es jemanden gibt, bei dem der niemals die Schuld an den Konflikten getragen hat, wo er wirklich immer im Recht war, dann ist das Jesus. Weil, als er hier auf der Erde war, die Leute haben ihn bespuckt, haben ihn gekreuzigt, alles Mögliche. Aber einige seiner letzten Worte am Kreuz waren trotzdem noch: Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich finde, das ist so eine Einstellung, die ist, finde ich, manchmal echt schwer zu erreichen. Aber es ist auf jeden Fall eine, die wir erreichen sollten, also eine erstrebenswerte Einstellung, dass wir, ja genau, wie hier auch steht, dass Jesus ja nicht rumgegangen ist und den Leuten gesagt hat, ja, ich bin im Recht, weil ich bin Jesus, ihr müsst alle auf mich hören. Also ich meine, er hatte schon Recht. Und wenn es Raum für Diskussion gab, dann hat er auch Sachen klargestellt. Aber er hat es ja nicht irgendwie rechthaberisch gemacht, sondern er hat es liebevoll gemacht. Und ja, er hat sein eigenes Ego, falls er das überhaupt hatte, hat er zurückgefahren und er hat sich darauf fokussiert, was eigentlich der Plan Gottes ist. Genau. Na gut, jetzt ist halt das Ding, wir als Christen oder generell als Menschen, wir sind halt natürlich nicht immer im Recht, nicht so wie Jesus. Und deswegen ist es nicht ganz so einfach, ihm es dann halt gleich zu tun. Aber trotzdem ist hier halt der wichtige Schritt, dass wir unsere eigenen Fehler erkennen und so wie Jesus es halt auch getan hat, nicht das eigene Recht so herausposaunen, sondern dass wir ja demütig den anderen dienen. Und ich habe da auch so ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, als ich also von so einem Konflikt in der Art, wo ich noch im Abi war, da gab es halt einen Kerl, dem, also oberflächlich habe ich mich mit dem eigentlich ganz gut verstanden, so wie mit allen Leuten bei mir aus der Schule damals, aber so unterschwellig dachte ich mir jedes Mal, wenn ich den sehe, Mann, der ist so anstrengend, ich will jetzt eigentlich gar nicht mit dem reden. Und irgendwann dachte ich mir dann aber, okay, also gut, Jesus liebt den, warum liebe ich den dann nicht auch so? Und dann habe ich halt dafür gebetet und habe dann halt ja, versucht, das ein bisschen in die Tat umzusetzen. Dann war das halt irgendwann später, als wir dann auf einer Klassenfahrt waren, war es dann halt so, dass ich mir mit ausgerechnet diesem Typen ein Zimmer teilen musste. Also noch mit ein paar anderen Leuten zusammen, mit ein paar Freunden. Und da dachte ich mir halt auch so, okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber ja, mal gucken, wie es wird. Und ja, im Endeffekt war das dann halt so, dass die Freunde aus dem Zimmer, mit denen ich mich eigentlich sonst gut verstehe, mir in der Woche richtig auf die Nerven gegangen sind. Und er war quasi mein Fels in der Brandung, mit dem ich mich super verstanden habe und mit dem ich einfach super Gespräche führen konnte. Und genau, ich finde, dadurch habe ich dann halt auch gesehen, dass ja, dass wenn man über seinen eigenen Schatten springt und sein Ego ein bisschen runterschaltet, dass Gott das dann halt auch belohnt, dass er halt aus, ja, wie wir in dem Lied Grace into Gardens gesungen haben, dass er halt aus unseren Fehlern ja, etwas Gutes machen kann. Genau. Und in dem Sinne kommen wir wieder zu unserem Leitsatz. Ja, da wäre, wir ziehen über alles die Liebe an. Darum wollen wir bereit sein, unsere eigenen Fehler zu erkennen und den anderen dienen, nicht uns selbst. Genau, das ist das, was ich so aus dieser Stelle herausgenommen habe.
Nice, danke dir. Männers, ihr habt das richtig gut gemacht. Also es war ja, ja. Also ich stehe auch manchmal vorne, deswegen fällt mir das einfacher, das bedeutet aber nicht, dass da bessere Sachen bei rumkommen. Ich bin richtig froh, dass ich das Thema mit euch zusammen durchdenken konnte. Den letzten Teil, der jetzt kommt, Konflikt Nummer 3, ich erfahre Unrecht, den hätte eigentlich auch gar nicht ich gemacht, sondern den hätte Joni Riesen gemacht. Da habe ich mich so drauf gefreut. Der ist jetzt leider krank. Könnt ihr eigentlich auch für beten, der zieht jetzt schon länger eine Krankheit mit sich rum. Genau. Aber deswegen musste ich jetzt leider seine Gedanken irgendwie so übernehmen für mich und versucht das hier so gut, wie er das gemacht hätte, auch zu machen. Und zwar, genau, es geht im letzten Teil darum, ja, was ist denn, wenn ich mein Ego schon die ganze Zeit runterschraube, wenn ich echt versuche, niemandem auf den Fuß zu treten, wenn ich versuche, alle so zu lieben, wie Jesus mich geliebt hat, ja, was passiert trotzdem? Also, ich hatte das auch mal, jetzt ganz spontan, ich hatte auch in der Uni wo ich studiert habe, hatte ich so einen Typen, der konnte mich einfach nicht leiden. Egal, was ich gemacht habe, ich bin dem so auf den Senkel gegangen. Ich habe das voll gemerkt und ich habe mich so angestrengt. Also mich hat das wirklich zur Verzweiflung gebracht. Jetzt kann ich da so mit einem Lächeln drüber reden, aber teilweise, also es hat mich echt zu Tränen manchmal, weiß nicht, bewegt, aufgewühlt und so. Ich konnte das auch nicht klären, bis heute nicht. Ja, was mache ich überhaupt dann? Also, was mache ich, wenn mir eine Person total feindlich gegenüber ist? Also ist ja hoffentlich nicht der Regelfall. Ja, aber was sagt die Bibel eigentlich dazu? Darüber wollen wir jetzt kurz nachdenken. In Römer 12, Vers 17 bis 21 steht, nix, das lese ich einfach vor, vergeltet niemandem Böses mit Bösen, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift, das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. In einer anderen Übersetzung steht, so wirst du Kohlen auf sein Haupt sammeln. Ich liebe dieses Bild. Lass dich nicht vom Bösen übersiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem, heißt es dann im letzten Vers. Vergelte niemandem Böses mit Bösen. Ich finde das so krass. Also die Bibel sagt uns hier, so steht das ja ganz klar, wenn dir jemand Unrecht tut, was machst du dann? Also erstmal nix. Und wenn du schaffst, was Gutes zu tun, dann tu etwas Gutes. Erwidere nicht mit einem schlechten Wort das schlechte Wort. Antworte nicht mit Verleumdung auf Verleumdung. Wenn jemand dir einen Spruch reindrückt, dann segne lieber. Und sammle so Kohlen auf dem Haupt deines Nächsten. Das mal so als Challenge. Weil ich meine, das bringt ja auch Leute richtig auf die Palme, ne? Wenn jemand dir böse ist und du segnest ihn erstmal so richtig. Dazu fordert uns die Bibel auf. Rächt euch nicht, steht hier. Ich finde das so krass, was uns hier für eine Zusage gegeben wird. Das ist ja ein Versprechen von Gott. Rächt euch nicht selbst, sondern überlasst die Rache mir. Gott sagt in einer anderen Übersetzung, meine ist die Rache. Ein positives Beispiel dafür hat Joni gefunden, das finde ich echt richtig cool. 4. Mose 16, da möchte ich einmal kurz drei Verse von lesen. Das sind die Verse 3 bis 5. Sie alle, 250 Mann aus dem Volk Israel, stehen auf einmal vor Mose und sagen Folgendes, also zu Mose und Aaron. Ihr nehmt euch zu viel heraus. Alle Israeliten gehören dem Herrn in gleicher Weise und er ist mitten unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Als Mose das hörte, warf er sich zu Boden und betete. Dann sagte er zu Korach, das sind so ein Teil des Volkes Israel gewesen, und seinen Anhängern, morgen wird der Herr zeigen, wer zu ihm gehört und wen er als heilig anerkennt. Er wird nur den in seine Nähe kommen lassen, den er auserwählt hat. Also es sind jetzt 250 Mann, die stehen Mose und Aaron, zwei Männern, gegenüber. Und die sagen, Alter, warum denkt ihr, dass ihr was Besseres wärt als wir? Also wir sind doch alle Volk Gottes. Warum spielt ihr euch eigentlich so auf? Ihr tut es, als wenn ihr so die heftigsten Leiter wärt. Aber wir können das doch auch, oder? Und ich finde das so krass, das überliest man so schnell. Dann geht es ja darum, dass Gott denen halt zeigt, wer der ist, der wirklich von Gott auserwählt ist als Führung. Das könnt ihr mal später nachlesen, 4. Mose 16. Man überliest das so schnell, was die Antwort von Mose ist. Da steht das auch ganz kurz, das sind ein paar Wörter. Als Mose das hörte, warf er sich zu Boden und betete. Ich stelle mir das jetzt richtig krass vor. Stell dir vor, es würden jetzt 200 Mann, 250, das ist jetzt wahrscheinlich so vielleicht die Gruppe von Leuten hier. Und ihr werdet alle richtig sauer auf mich und würdet mir erstmal so richtig, also meine Person angreifen, in dem Fall Mose, der hat ja richtig Autorität. Und erstmal so sagen, Alter, du bist gar nichts in unseren Augen. Und jetzt demütigt er sich, der schmeißt sich einfach auf den Boden vor dem, so stelle ich mir das vor, und fängt an zu beten erstmal. Er redet erstmal mit Gott. Und dann gibt er Antwort. Ich meine, wir müssen uns ja nicht unbedingt auf den Boden schmeißen, wenn Leute mit uns anfallen. Ich meine, du kannst das gerne machen. Ich glaube, das wäre dann nochmal so, dann würden die erstmal gar nicht wissen, was abgeht. Aber Mose macht das. Und das ist für mich so ein Vorbild. Und er rächt sich auch nicht selber. Er überlässt das Gott. Er sagt, morgen, das war dann wahrscheinlich die Antwort, die er gehört hat von Gott, morgen treffen wir uns und dann wird Gott zeigen, wie es richtig ist. Er gibt seine Probleme also ganz offensichtlich einfach Gott ab. Er leitet das weiter. Er ist wie so ein Blitzableiter, der dieses Unrecht erstmal einfach zu Gott bringt und dann sagt, okay Gott, du musst dich drum kümmern. Rabbe Rudi von der Kindergeschichte hatte total recht. Langsam zum Reden sein. Schnell zum Hören. Das sehen wir hier, das macht Mose hier wirklich. 1:1. Ich lese nochmal die Verse. Darum, meine geliebten Brüder, sei jeder Mensch schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn der Zorn des Menschen vollbringt nicht Gottes Gerechtigkeit. Wir können, wenn wir zornig sind, nicht das tun, was Gott gefällt. Und Mose versteht das. Und er trifft hier die beste Entscheidung, die er hätte treffen können. Und Gott antwortet. So ist es ja auch. Es ist nicht so, dass er dann am nächsten Tag alleine da steht und dann so, okay, wie wird das jetzt? Sondern Gott tut etwas. Und ich glaube, wir alle kennen doch solche Momente, wo wir genau das auch schon selbst erfahren haben. Wo wir anstatt selber zu handeln, das erstmal Gott abgegeben haben. Und Gott hat geantwortet. Er pausiert für einen Moment und dann sagt er etwas Gutes. Und ich glaube, eine andere Sache lässt sich hier daraus ableiten, die dann nicht so steht, aber ich glaube, da ist auch Vergebung im Spiel. Mose lässt ja diesen Konflikt Konflikt mit den Menschen Gott lösen. Er gibt die Entscheidungsgewalt in Gottes Hand und auch den Ausgang der Situation. Da steht ja nicht, Leute, Gott wird beweisen, dass ich das bin, sondern er sagt einfach nur, Gott wird es zeigen. Kann ja sein, dass jetzt anders ist. Dass es dann anders ausgehen wird. Da ist kein Groll, man hört da keinen Groll, man hört keinen Missmut, man hört keinen, der ist nicht sauer. Ich denke, das ist wirklich Vergebung im Spiel gewesen. Man kann auch vergeben, bevor Leute zu einem gekommen sind. Man kann schon diese Einstellung haben. Deswegen möchte ich abschließend nochmal unseren Leitvers lesen. Verse 13 und 14. Da steht, ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Auch da steht, vergebe so wie Christus dir vergeben hat. Manchmal fehlt uns doch die Kraft zu, aber ich glaube, und das will ich jetzt einfach mal als herausfordernden Satz in den Raum stellen, den kannst du dir selbst beantworten. Wenn du nicht vergeben kannst, kann es sein, dass du Gottes Vergebung noch nicht verstanden hast. Noch nicht so weit verstanden hast. Vielleicht ein bisschen. Klar, es kann auch sein, dass da immer wieder Sachen passieren. Aber ich glaube, generell kann man das sagen. Da, wo wir Gottes Liebe zu uns verstehen, da, wo wir seine Vergebung wirklich verstehen, da wird es uns viel einfacher fallen, diese Vergebung auch selber auszusprechen. Darum ziehen wir über all dies die Liebe an und erwidern nicht Böses mit Bösem, sondern gehen mit unseren Konflikten zu Gott, der sie für uns lösen kann. Genau, ich möchte nochmal einfach diese drei Sätze vorlesen für euch und euch herausfordern, diese Dinge auch selbst in euer Leben sozusagen jetzt mitzunehmen. Ich denke, hoffentlich war da für jeden was dabei. Ich lese dir einfach nochmal vor. Wir ziehen über all unsere Konflikte und unsere Streitereien die Liebe an. Darum lassen wir uns nicht durch Stolz und Streitereien von unserem Ziel abbringen, Jesus ähnlicher zu werden. Darum wollen wir bereit sein, unsere eigenen Fehler zu erkennen und dem anderen zu dienen, nicht uns selbst. Und darum erwidern wir nicht Böses mit Bösem, sondern gehen mit unseren Konflikten zu Gott, der sie für uns lösen kann. Über dies alles ziehen wir die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Wir haben jetzt noch ein Lied, das wir zusammen singen wollen als Gemeinde. Ihr Band, ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Und dann macht der Moderator weiter. Gott segne euch dabei, diese Dinge in euer Leben zu integrieren.